Wenn ich mir anschaue, dass eine sozialdemokratisch angeführte Regierung die schärfsten Asylrechtsverschärfungen seit Jahrzehnten zu verantworten hat, dann muss ich sagen, dem möchte ich nicht zustimmen. So, also da möchte ich mich auch nicht verbiegen und irgendwie mir selbst gegenüber dann irgendwann Probleme haben, mich im Spiegel noch anschauen zu können. Da muss ich sagen, das ist nicht meine Sozialdemokratie.
Mahlzeit.
Bald wird gewählt und wir wollen nicht nur mit den sogenannten Mutterparteien, also SPD, Grüne, CDU und so weiter reden, sondern uns interessieren die jungen Stimmen. Heute ist die Vorsitzende der NRW-Jusos, Nina Gedeke, bei uns. Die Jungsozialisten, kurz Jusos, sind die Jugendorganisation der SPD. Hey Nina, voll schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich,
Hi!
dass ich da sein kann.
Mich würde interessieren, wie bist du denn überhaupt zu deiner Position gekommen?
Ja, das ist eine etwas längere Geschichte tatsächlich. Ich versuche es mal runterzubrechen, ohne jetzt in einen sehr, sehr langen Gesprächsfaden zu verfallen. Mich hat damals die erste Wahl, muss man ja leider mittlerweile sagen, von Donald Trump zum US-Präsidenten wahnsinnig bewegt. Ich habe damals noch Familie in den USA gehabt, habe diese Wahl damals verfolgt im Fernsehen und war der festen Überzeugung, dass man gleich feiern kann, dass die erste Frau als amerikanische Präsidentin wird. Leider Gottes war es ja nicht so. Und ich habe damals irgendwie nach so jahrelang, wo ich immer so dachte, hey, ich bin politisch interessiert, aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, wo ich da unterkommen kann, bei diesem Moment mir dann so gedacht, so, okay, es reicht mir nicht, zu Hause für mich zu sitzen und solche Sachen super schlimm zu finden. Und es bewegt mich, aber ich habe irgendwie nichts, wo ich das einbringen kann, wo ich das kanalisieren kann. Und dann habe ich damals tatsächlich ganz stumpf einfach mir verschiedene Wahlprogramme von Parteien auf Google angeschaut und bin dann relativ schnell dazu gekommen zu sagen, hey, die SPD, das spricht mich irgendwie am meisten an. Und bin dann tatsächlich Ende 2017, als ich nach Münster gezogen bin für mein Studium, da bei den Jusos aktiv geworden und habe mich dann quasi so klassisch durch die Ebenen gearbeitet. Also ich war erst bei den Jusos Münster im Vorstand, da dann auch im Vorsitz und jetzt seit 2 Jahren eben im Landesvorsitz bei den NRW-Jusos.
Ja, ein sehr cooler Weg auf jeden Fall und freut mich, dass du heute da bist. Vor allem so als Jugendorganisation. Wir sind ja auch eine Jugendredaktion. Das heißt, mich interessiert es vor allem, was alles, was eigentlich Jugendliche betrifft. Was würdest du sagen, was machen so die Jusos konkret für junge Menschen?
Naja, also das Erste ist natürlich einmal, dass wir den Anspruch haben, zu sagen, alle jungen Menschen, die nach einem Ort suchen, wo sie sich politisch betätigen können, wo sie auf Menschen treffen, die den gleichen, ich sag jetzt mal, Weltschmerz teilen, wie man selbst, wo man seine Herzensthemen ausleben kann, dass wir einfach einen Ort dafür auch bieten wollen. Und meiner Ansicht nach ist das tatsächlich auch mit die wichtigste Aufgabe, die wir als politischer Jugendverband erfüllen eben. Und da spreche ich ja auch aus eigener Erfahrung, auch das war es für mich, dieser Verband. So, diese Erkenntnis, ich bin nicht allein in meiner Perspektive, dass ich irgendwie ganz viele Dinge auf der Welt ganz schrecklich finde und hey, da gibt es andere Menschen, die sehen das genauso und gemeinsam können wir Lösungen finden. Und das ist die eine Perspektive. Und das andere ist, dass wir als Jusos, du hast es vorhin schon gesagt, natürlich Teil der Sozialdemokratie sind. Das heißt, wir verstehen uns schon auch als autonomer Jugendverband. Man muss nicht SPD-Mitglied sein, um bei den Jusos zu sein. Aber ganz, ganz viele bei uns sind eben auch Parteimitglied und unterbringen sich vielleicht auch direkt in den Parteistrukturen ein. Und da haben wir natürlich schon auch den Anspruch durch die Macht, die die SPD in verschiedenen Parlamenten hat, sei das in der Kommune, also in der Stadt oder dem Kreis vor Ort, auf Landesebene oder auf Bundesebene oder im Europaparlament, auf die Partei zu wirken, dass da tatsächlich die Perspektiven junger Menschen auch eine Rolle spielen.
Du hast gerade schon was angesprochen, was ich auch fragen wollte. Ich glaube, viele würden denken, dass wenn man bei den Jusos sein möchte, auch direkt Parteimitglied bei der SPD sein soll. Wer kann denn überhaupt bei den Jusos mitmachen? Also gibt es so bestimmte Voraussetzungen? Muss man schon politische Erfahrungen gemacht haben? Oder muss man sich irgendwie bestimmt auskennen? Gibt es ein bestimmtes Alter? Was sind da so die Rahmenbedingungen für?
Also prinzipiell auch bei unseren Veranstaltungen als NRW-Jusos oder auch wenn man bei sich vor Ort in der Stadt im Ort bei den Jusos aktiv werden möchte, dann ist das Allerwichtigste erstmal, dass man Bock hat, über Politik und Gesellschaft zu sprechen. Formal Mitglied kann man bei uns werden, wenn man zwischen 14 und 35 Jahre alt ist. Wir haben auf Landesebene immer auch die Perspektive, wenn man sich zu unseren Veranstaltungen anmelden möchte und kein Mitglied ist, dann ist das auch fein, weil wir alle willkommen heißen wollen, die einfach Lust haben, sich auch auszutauschen. Und wie gesagt, es ist auch möglich, dass man nur Juso-Mitglied wird, ohne direkt in die Partei einzutreten. Wenn man sich dafür entscheidet, in die SPD einzutreten, und es geht auch ab 14 Jahren, dann ist man, solange man unter 35 ist, automatisch auch Juso-Mitglied. Das ist dann tatsächlich so ein automatisches Ding. Aber wie gesagt, man kann sich auch proaktiv dafür entscheiden, erstmal sich Dinge anzuschauen oder erstmal nur Juso-Mitglied zu werden.
Voll interessant. Du hast ja gerade schon erwähnt, was so die Jusos auch für junge Menschen machen. Ich weiß noch, bei der Europawahl hatte ich mir auch das Wahlprogramm der SPD durchgelesen gehabt und da stand relativ wenig Programm für junge Menschen. Also ich glaube, Erasmus wurde genannt, dass man viel traveln kann. Würdest du sagen, dass die SPD, also eure Mutterpartei an sich, auch was für junge Menschen tut? Also tun die auch irgendwas?
Ich würde sagen, ja, aber wenn wir uns halt drum kümmern. Also das ist tatsächlich etwas, was auch viele im Verband immer wieder, also Verband will bei den Jusos, wir sagen dann immer im Verband, immer sehr umtreibt, dass man die Partei da mitunter sehr häufig auch dran erinnern muss. Immer wenn wir da intern drüber sprechen, dann nennen wir das tatsächlich kritische Solidarität. Das klingt so hochgestellt, was das eigentlich meint ist. Wir gehören zur Sozialdemokratie dazu. Gleichzeitig haben wir aber auch super viele Frustmomente und das zeigt sich unter anderem dann, wenn wir bemerken, hey, die Perspektive junger Menschen ist hier offensichtlich nicht immer automatisch mitgedacht. Ein konkretes Beispiel, was mir da zum Beispiel auch einfallen würde, wäre die Ausbildungsplatzgarantie. Da geht es darum, dass es tatsächlich bundesweit fast 2 Millionen junge Menschen gibt, die keinen Berufsabschluss haben und die im sogenannten Übergangssystem stecken. Das bedeutet, man kommt aus der Schule raus, man hat keinen Studiumsplatz, man hat keinen Ausbildungsplatz, man hat auch noch keinen beruflichen Abschluss und man wabert so umher. Und das System hat da tatsächlich einfach eine Lücke, so. Das betrifft super viele junge Menschen. Und da haben wir als Jusos schon super lange mit der DGB-Jugend, das ist die Gewerkschaftsjugend, zusammengearbeitet, haben gesagt, hey, eine Sache, was man da machen müsste, ist, es muss einen Rechtsanspruch darauf geben, dass man einen Ausbildungsplatz haben darf. So. Und das etwas, da haben wir in der Partei wirklich jahrelang für gestritten. Dann hatten wir es endlich geschafft. Es stand im Wahlprogramm zur letzten Bundestagswahl drin. Dann war das in der Ampelkoalition irgendwie schon wieder sehr auf wackeligen Beinen. Und dann haben wir eine große Kampagne gestartet mit der DGB-Jugend und sind gerannt. Wir haben Abgeordnete angerufen, haben die wirklich mit Briefen fast zugemüllt. Wir haben ganz viele Veranstaltungen gemacht. Und am Ende des Tages war es dann tatsächlich so, dass wir so auch ein Bundesgesetz verändern konnten und es mittlerweile eben diesen Rechtsanspruch gibt. Also long story short, ich würde sagen, ja, man findet bei der SPD auf jeden Fall auch Inhalte für junge Menschen. Manchmal ist es dann aber schon auch so, dass wir junge Menschen in der Sozialdemokratie erst dafür sorgen müssen, dass das so ist.
Krass. Was ich sehr häufig auch von jungen Leuten höre, es gibt ja auch viele junge Menschen, die vielleicht voll Bock haben auf Politik und politisch engagiert sind, aber noch nicht wählen dürfen. Warum soll man sich jetzt schon politisch engagieren als junger Mensch, wenn man noch nicht wählen darf? So bringt das denn überhaupt irgendwas?
Ich würde sagen, es bringt total viel, weil unter anderem so eine Frage, wer darf eigentlich wählen, ist etwas, das kann man gemeinsam halt auch verändern. Also, dass jetzt bei der letzten Europawahl zum Beispiel in Deutschland auch ab 16 gewählt werden durfte, das war etwas, das haben Jugendverbände erkämpft über Jahre so. Und da sind ganz, ganz viele Leute dabei gewesen, die diesen Kampf mitgeführt haben, die tatsächlich jetzt auch unter 18 die ganze Zeit waren. So, also zum Beispiel bei uns Jusos, wir haben viele Mitglieder, die sind 14, 15, 16, 17, die bei fast allen Wahlen nicht wählen dürfen, aber die darüber auch tatsächlich schon politisch aktiv werden können, in diesem Jugendverband aktiv zu sein. Und das ist sicherlich nicht nur bei den Jusos so ein Ort, wo man das machen kann. Da gibt es ganz viele andere Sachen, aber ich würde immer dazu ermuntern, ich glaube, es bringt wahnsinnig viel, so ob das jetzt in der Schülervertretung vor Ort ist, wo man sagt, wir möchten die Beteiligungsstrukturen bei uns an der Schule verändern, ob das ein politischer Verband, wie wir Jusos sind, oder eben im Jugendzentrum vor Ort. hat. Also ich glaube, da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Mir ist aber wichtig, dass es, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir über einen immer heftigeren Rechtsruck reden und Faschisten in allen deutschen Parlamenten sitzen, da ist das umso wichtiger, dass wir jede Möglichkeit nutzen, uns demokratisch zu beteiligen, weil Demokratie nicht nur ein Privileg ist, meiner Ansicht nach, sondern schon auch eine Pflicht, dass wir darum kämpfen, dass sie uns erhalten bleibt.
Ich merke, dir geht es vor allem darum, so einen Impact zu haben und den vielleicht auch mit jungen Menschen erreichen zu können. Ich glaube, viele werden da irritiert, weil man kann ja die Jusos an sich nicht wählen, man wählt ja die Mutterpartei. Und du hattest ja auch erzählt, da gibt es dann auch immer mal wieder auch Streit untereinander und die beeinflusst die ja auch nur indirekt. Hast du noch mehr Beispiele, wie ihr als Jusos die Bundespolitik irgendwie bisher beeinflussen konntet, also was ihr so bewirkt habt?
Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel eine Sache, die mir noch spontan einfallen würde, wäre, es gibt ja, gab eine sehr, sehr große Debatte immer darüber, wie es eigentlich für die medizinische Versorgung von Frauen aussieht. Und da gibt es zwei Punkte, an denen wir Jusos seit Jahren uns eigentlich mit der Partei auch ein bisschen gekabbelt haben. Das eine ist die Frage von Abtreibung und das andere ist die Frage von Menstruation und Perioden und wie es da halt eigentlich aussieht. Und beim Letzteren haben wir Jusos tatsächlich seit Jahren die Forderung gehabt, es kann nicht sein, dass Menstruationsprodukte als Luxusartikel besteuert werden in Deutschland. Das war früher so. Mit einem höheren Steuersatz wurden die besteuert. Das heißt im Kern eigentlich nichts anderes, als dass der deutsche Staat gesagt hat, naja, so ein Tampon oder eine Binde, die man eben während der Menstruation braucht, das ist ein Luxusartikel und da kann man ein bisschen mehr Steuer drauf erheben. Jede Person, die menstruiert, weiß, das ist kein Luxusartikel, sondern das ist etwas, was man einfach braucht. Und wir als Jusos haben das tatsächlich seit Jahren schon als Forderung bei uns gehabt und haben das dann in die Partei reingetragen. Die Partei hat das dann irgendwann übernommen und mittlerweile ist es so, dass Menstruationsartikel eben nicht mehr als Luxusprodukt eben besteuert werden, sondern das darunter gesetzt wurde. Und beim Thema Abtreibung hat sich das zum Beispiel gezeigt, es war bis vor kurzem verboten, dass Ärzte auf ihren Webseiten zum Beispiel darüber informieren dürfen, ob sie eine Abtreibung anbieten und wenn ja, welche Formen der Abtreibung sie eigentlich anbieten. Da gab es eine rechtliche Grundlage, die super, super alt war und die am Ende eigentlich nichts anderes gemacht hat, als dafür gesorgt hat, dass es immer weniger Arztpraxen in Deutschland gab, die Abtreibungen noch durchgeführt haben. Und wir als Jusos haben da auch tatsächlich schon seit Jahren gesagt, das kann nicht sein. Und ein Problem ist eben dieses sogenannte Werbeverbot, also dass die Ärztinnen da nicht informieren dürfen. Und auch das ist etwas, das haben wir erst in die Partei getragen. Die Partei hat es in ein Wahlprogramm aufgenommen und es wurde in der aktuellen Regierungslegislatur, wurde das rechtlich verändert. Mittlerweile dürfen Ärztinnen das so. Und das sind so zwei Beispiele, so ganz konkreter Art jetzt in letzter Zeit so. Natürlich funktioniert es nicht immer irgendwie so sofort. Man braucht schon einen langen Atem auch und man muss schon einiges an Zeit und Energie auch reinstecken. Aber es funktioniert immer wieder und ich glaube, da kann man auch sehr stolz drauf sein.
Ich freue mich, dass du so daran mitgewirkt hast und ihr euch quasi als Jusos für was einsetzen, dann auch den Effekt davon sehen könnt. Was ich mich nämlich auch gefragt hatte, ich hatte gelesen, dass sich viele bei den Jusos nach der Bundestagswahl 2017 ja auch gegen die große Koalition von SPD und CDU eingesetzt haben. Die wurde trotzdem durchgesetzt. Gibt es auch Momente, wo du dich vielleicht als Mitglied der Jusos, also eher so im jugendlichen Bereich auch, von der SPD als Mutterpartei vielleicht nicht so ernst genommen fühlst?
Ja, die Momente gibt es auf jeden Fall. Das mit der Großen Koalition, da gab es ja damals eine Abstimmung, wo jedes Mitglied der SPD in Deutschland mit abstimmen konnte. Damit kann ich dann noch gut leben. Wenn die Mehrheit das halt bei so einer demokratischen Abstimmung anders sieht, dann finde ich das persönlich blöd. Ich war damals gegen die GroKo, ich habe auch gegen die GroKo gestimmt. Aber damit kann ich noch leben, so, weil ich sage, gut, es gab einen langen Austausch darüber, am Ende gab es eine Abstimmung, jede Person konnte teilnehmen. Finde ich jetzt schade, dass es anders ausgegangen ist, aber okay, so funktioniert Demokratie halt auch. Man ist nicht immer in der Mehrheit. Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo wir uns einfach als Jusos auch nicht abgeholt fühlen. Also wir hatten zum Beispiel eine ganz, ganz heftige Auseinandersetzung jetzt erst vor wenigen Wochen. Da wurde im Bundestag das sogenannte Sicherheitspaket beschlossen. Was das am Ende ist, war, dass man nach dem Terroranschlag in Solingen gesagt hat, die Bundesregierung, naja, wir wollen jetzt innenpolitisch, wollen wir das Thema Islamismusbekämpfung mal auf die Tagesordnung heben, was prinzipiell ja jetzt erstmal auch richtig klingt, aber in diesem Gesetzespaket, da waren ganz, ganz viele verschiedene Sachen drin angerissen und unserer Meinung als Jusos kaum eines dieser Maßnahmen wirklich das Ziel der Islamismusbekämpfung angegangen hat und am Ende da auch tatsächlich super rassistische Sachen drin standen. Also da wurde zum Beispiel die Frage, wer hat eigentlich Anrecht auf Leistungen als Asylbewerber, wurde vermischt mit der Frage Islamismusbekämpfung. So. Und das sind Sachen, da sind wir ganz intensiv in den Austausch gegangen mit der Partei, aber auch mit den Abgeordneten im Bundestag und haben ganz klar verlangt, wir finden als Jusos, dass dieses Paket nicht kommen darf, weil es nämlich super, super gefährlich eine populistische und rechte Stimmungsmache, vor allem gegen Asylsuchende, eben ja reproduziert und damit anfacht und dass wir das ganz gefährlich finden. Leider Gottes haben wir uns damit nicht durchgesetzt. Also wir konnten einige Abgeordnete überzeugen, so vor allem auch ein paar Juso-Abgeordnete aus NRW, die am Ende gegen dieses Gesetz gestimmt haben. Es hat an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag leider nichts verändert so. Und das sind schon Momente, wo man sich auch als aktiver Juso so hinstellt und sich so denkt, wie kann das sein, dass die eigene Partei sowas beschließt? Das tut schon sehr weh auch.
Ja, das kann ich verstehen, vor allem wenn man so viel Zeit und Kraft da rein investiert. Findest du denn generell, dass junge Menschen in Deutschland genug mitreden können? Also ich höre sehr häufig von älteren Generationen, dass Jugendliche eigentlich gar keinen Bock haben auf Politik und unsere Generation sei ja so Dings und die Gen Z und so, oh Gott. Findest du, Jugendliche haben genug an der Stimme in Deutschland? Und falls nein, was würdet ihr auch ändern wollen?
Also ich finde, jungen Menschen wird nicht genug zugehört und ich finde, junge Menschen haben auch nicht genügend Gelegenheit, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen. Und das ist unter anderem eine Frage von Wahlrecht. So, das hatten wir ja gerade schon. Ich verstehe nicht, wie eine komplette junge Generation einfach davon ausgeschlossen wird, über die eigene Zukunft mitzuentscheiden. So, und Wahlen machen eben ganz, ganz wichtige Vorentscheidungen auch für die Zukunft der nächsten Jahre. Und zwar egal, auf welcher Ebene das ist. Und mir ist ein bisschen unklar, wie man auf der einen Seite in Deutschland sagen kann, ab 14 ist man vor dem Gesetz strafmündig. Das heißt, man ist in der Lage, dass der Staat sagt, du hast hier eine Straftat begangen, wir können dich bestrafen, aber man darf noch nicht die Entscheidung einer Wahl treffen. Das finde ich ein bisschen schräg. Weshalb wir als Jusos da tatsächlich auch die Forderung haben, dass wir wollen, dass das Wahlrecht tatsächlich auch schon früher einsetzt, und zwar bei alten Wahlen. Und das Zweite ist tatsächlich auch die Frage, wie haben junge Menschen eigentlich die Möglichkeit, sich auch unabhängig von Wahlen einzubringen. Und da haben wir gerade in Deutschland, aber auch in NRW, haben wir immer mehr den Trend dazu, dass es immer mehr Armut unter jungen Menschen gibt. So, entweder Kinderarmut tatsächlich, weil die eigenen Eltern arm sind und Armut wird in Deutschland ganz krass vererbt. Oder sei das in der Ausbildung, weil die Ausbildungsvergütung nicht reicht, oder im Studium so, weil man alleine schon mit der Miete, die man für so ein WG-Zimmer zahlen muss, da bleibt halt nichts mehr übrig dann am Ende. Und diese existenzielle Sorge, die gerade in der jungen Generation halt immer heftiger wird, die führt natürlich auch dazu, dass immer weniger junge Menschen überhaupt die zeitlichen und Kraftressourcen haben, um zu sagen, hey, ich stecke jetzt richtig Zeit rein in zum Beispiel ein politisches Ehrenamt so. Weil auch das ist ein Privileg, die Zeit zu haben, sich so einzubringen intensiv, ob das jetzt bei uns Jusos ist oder woanders. Und natürlich auch zum Beispiel das Geld zu haben, zu sagen, hey, ich setze mich jetzt mal in den Zug in die nächste größere Stadt, weil da ist jetzt irgendwie ein tolles Event und da möchte ich dabei sein. Sowas kann ja auch schnell mal Geld kosten. Und das sind so Sachen, wo ich immer echt auch wütend werde, wenn diese Erzählungen aufkommen. Du hast sie gerade angesprochen, ich höre es auch sehr häufig. Ja, diese jungen Menschen, die wären alle auch nur ein bisschen verrückt und würden sich grundlos beschweren, wo ich mir denke, naja, also lass uns mal die Zahlen anschauen. So, also ehrlicherweise ist jetzt nicht so, als hätten wir als junge Generation hier die ganze Zeit nur die allergeilste Zeit und die Sonne scheint nur und alles ist super und wir beschweren uns hier grundlos. Uns fehlen halt an vielen Stellen auch einfach die Möglichkeiten, dass wir mitsprechen dürfen.
Was mir noch so in meinen Kopf gekommen ist, ist Olaf Scholz, der will ja wieder Kanzler werden. Und ich hatte gelesen, dass viele bei den Jusos da so, das war so eine gemischte Stimmung, weil Olaf Scholz jetzt als Kanzler nicht sonderlich beliebt war, wenn man sich die Zahlen anguckt. Kannst du dir vorstellen, dass er wieder Kanzler wird? Oder findest du, dass eure Partei was hätte anders machen sollen?
Also den Prozess hätte ich mir auf jeden Fall anders gewünscht, so, weil ich mich schon darüber ärgere, dass wir es in der Partei offensichtlich nicht hinbekommen haben, zu sagen, lass uns mal eine offene Diskussion darüber führen. Und da geht es mir jetzt gar nicht nur um Beliebtheitswerte in der Bevölkerung, sondern auch um inhaltliche Fragen, weil das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und da ärgere ich mich sehr darüber, dass zum Beispiel Saskia Esken und Lars Klingbeil, die Vorsitzenden der SPD, sich hingestellt haben und einfach gesagt haben, naja, also wenn Olaf das jetzt nochmal machen will, dann ist das ja sowieso so. Wo ich mir denke, so nein, also das ist nicht mein Verständnis von demokratischen Prozessen so. Selbst wenn man an einem langen Prozess am Ende genau beim gleichen Ergebnis angekommen wäre, hätte das zumindest bedeutet, dass sich alle Leute nochmal abgeholt gefühlt hätten, und man inhaltlichen intensiven Austausch hätte darüber führen können. Und das war so nicht gewollt von der Parteispitze. Und das macht mich schon sehr wütend. Das kann ich auch ehrlicherweise überhaupt nicht nachvollziehen. Da fehlt mir jedes Verständnis für. Wer jetzt am Ende diese Wahl gewinnen wird, wage ich nicht in die Glaskugel zu schauen. Ich glaube, es ist aber schon sehr, sehr, sehr ersichtlich, dass parteiübergreifend meiner Ansicht nach, wie bei allen demokratischen Parteien, ich mir aus meiner Perspektive und auch aus so einer Perspektive von einem politischen Jugendverband manchmal echt nur noch an den Kopf fassen kann und mich frage, wie kann es eigentlich sein, dass nicht mehr Klarheit darüber besteht, in welcher wirklich Krise im Hinblick auf unsere Demokratie wir uns befinden. Also wenn ich zur nächsten Bundestagswahl mir meine Gedanken mache, dann habe ich am meisten Bauchschmerzen gar nicht über ein potenzielles SPD-Ergebnis, sondern über das Ergebnis von der AfD. Und ich frage mich, ist es zum Beispiel möglich, dass die eine sogenannte Sperrminorität erlangen, also so viel Sitze im Bundestag bekommen, dass sie bei entscheidenden Fragen, wo es eine Zweidrittelmehrheit brauchen müsste, das tatsächlich blockieren könnten und man dann angewiesen wäre, mit denen auch zu sprechen. So, das fände ich eine Vollkatastrophe, weil meine Perspektive immer noch ist, mit Faschisten redet man nicht. So, und da frage ich mich wirklich immer wieder, wie kann das sein, dass dabei irgendwie allen demokratischen Parteien offensichtlich so eine Fantasielosigkeit herrscht?
Du hast gerade angesprochen, hättest dir gern einen anderen Prozess gewünscht, um zu dieser Entscheidungsfindung des Kanzlerkandidaten der SPD überhaupt zu kommen. Findest du, also gibt es einen Kandidaten aus der SPD, den du lieber aufgestellt gesehen hättest?
Ich hätte mir gewünscht, dass man in diesem Prozess halt wirklich die Inhalte nach vorne stellt und daran dann verschiedene Kandidaten bemisst. Weil ich finde es grundsätzlich immer ein bisschen komisch, wenn man sagt, Person XY ist jetzt unsere Person, ohne dass man das mit inhaltlichen Forderungen verbindet. Weil meine Vorstellung in der Politik, wie ich sie mir wünsche, und das gilt jetzt auch unabhängig von der nächsten Bundestagswahl, sondern ganz grundsätzlich, ist, dass man sich hinsetzt und sagt, hey, was sind eigentlich gerade die großen Probleme, die es gesellschaftlich gibt? So. Mir würde da jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das Thema Armut einfallen. Man könnte aber noch ganz viele andere Sachen nennen, wie zum Beispiel jetzt mein persönliches Herzensthema. Was ist eigentlich im Bereich irgendwie Politik, feministische Politik los? Vor kurzem sind Statistiken aufgetaucht, dass in Deutschland fast jeden Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird. So. Also so könnte man sich ja hinsetzen, erstmal sagen, folgende Probleme haben wir. Welche Forderungen müssen da eigentlich stehen, damit diese Probleme effektiv angegangen werden können und dann zu schauen, wer bietet sich an und passt gut dazu. Das finde ich ein sinnvolles Vorgehen und je nachdem, was man für Themen setzt, kommt man da natürlich bestimmt zu unterschiedlichen Wertungen. Aber ich finde es immer ein bisschen komisch, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich eine junge Frau bin, wenn Diskussionen immer so vor allem sind, so, ah, okay, da sind jetzt verschiedene, vor allem meistens Männer, die dann von allen möglichen Leuten gehandelt werden, so vollkommen losgelöst von inhaltlichen Debatten. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich.
Wie wichtig findest du es in der Jungorganisation, was die Spitze der Partei, also zum Beispiel Olaf Scholz, jetzt an sich macht? Also würdest du eher meinen, dass du dich schon damit identifizieren solltest, um bei den Jusos zu sein? Oder kennst du auch die Fehler der Mutterpartei und hast eher den Wunsch, die Partei zu verändern und wieder nach vorne zu bringen? Weil das sehe ich jetzt auch immer häufiger zur Diskussion, auch im Fernsehen, wie wichtig ist es eigentlich, was so die Spitze macht? Und geht es dann darum zu sagen, ey, fühle ich voll, unterstütze ich in allen Bereichen und dann bist du in der richtigen Jugendorganisation, der Mutterpartei? Oder ist es eher ein, hey, ich bin hier drin und ich will die Partei verändern, wieder zurück zu den Grundwerten zu finden oder die Werte irgendwie weiterzuentwickeln? Was ist da deiner Meinung nach wichtiger?
Ich würde sagen, man sollte sich vor allem darüber Gedanken machen, was man für eine Grundhaltung gegenüber der Gesellschaft hat, die man sich wünscht. Für mich persönlich bedeutet das, dass ich den festen Glauben daran habe und die Überzeugung habe, dass die Sozialdemokratie tatsächlich die Partei ist, die Themen wie Armut und soziale Spaltung in den Vordergrund rücken kann, weil die SPD nämlich eine Geschichte hat, wo man immer auch über die wirtschaftlichen Zusammenhänge von Dingen auch spricht. Und ich bei der Partei auch sehe, dass gesellschaftspolitische Fragen wie zum Beispiel Feminismus, aber auch Antirassismus in der Partei selbst, in der sozialdemokratischen Bewegung, das Grundbild halt einfach passt. Die aktive, ich sage mal, Handlung von der Parteispitze, die weicht leider Gottes meiner Ansicht nach dann doch auch manchmal davon ab, was ich persönlich jetzt für eine Vorstellung davon habe, was die Sozialdemokratie eigentlich leisten soll. Ich glaube aber trotzdem, dass ich richtig bei den Jusos bin, weil wie du gerade gesagt hast, für mich ist es eher dieser Weg zu sagen, was ist mein Glaube an diese größere Bewegung, so bei der ich dabei sein möchte. Und dann möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sie tatsächlich auch Mehrheiten findet, die mehr dementsprechend, dass man tatsächlich die Gesellschaft zum Positiven wandeln kann. Wenn ich mir anschaue, dass eine sozialdemokratisch angeführte Regierung die schärfsten Asylrechtsverschärfungen seit Jahrzehnten zu verantworten hat, dann muss ich sagen, dem möchte ich nicht zustimmen. So, also da möchte ich mich auch nicht verbiegen und irgendwie mir selbst gegenüber dann irgendwann Probleme haben, mich im Spiegel noch anschauen zu können. Da muss ich sagen, das ist nicht meine Sozialdemokratie. Solche Dinge, so das kann und will ich nicht mittragen. Aber deshalb finde ich es ja gerade so schön, in einem Jugendverband aktiv zu sein, wo ich die Möglichkeit habe, das auch so zu sagen, so und wo wir gemeinsam uns hinsetzen und sagen, ja, wir finden das alles gerade eine Komplettkatastrophe. Das ist überhaupt nicht im Sinne der einer freien Gesellschaft, einer humanen Gesellschaft, einer Sozialdemokratie, wie sie eigentlich sein sollte. Und deshalb schließen wir uns zusammen, machen gute inhaltliche Arbeit, um aufzuzeigen, wie es anders geht und anders gehen muss. Und dann führen wir diesen Kampf gemeinsam.
Gibt es noch mehr Meinungsverschiedenheiten oder vielleicht auch Überschneidungen? Darüber könnten wir auch reden, der Jusos und der SPD.
Ja, Überschneidungen gibt es natürlich auch. Also es hat ja schon auch seine Gründe, dass dann doch auch die meisten Leute, die bei uns aktiv sind, auch zeitgleich ein Parteibuch von der SPD haben. Ist jetzt nicht so, als würde man da immer nur im Graben zu Hause auf dem Sofa sitzen und sich fragen, Mensch, was ist da los? So, und das ist zum Beispiel schon so etwas, wenn ich mir jetzt anschaue in der aktuellen, im aktuellen Bundestag, die Koalition ist zwar ja jetzt geplatzt, aber wir haben die Partei schon auf dem Trichter, dass die Schuldenbremse abgeschafft werden muss. Das ist so ein ja, finanzpolitisches Instrument, was quasi sagt, dass nicht zu viele Schulden von staatlicher Seite aufgenommen werden sollten. Und das ist ein bisschen bescheuert eigentlich, kann man so sagen, weil das dazu führt, dass ganz viele viele notwendige Investitionen, unter anderem in unsere Zukunft als junge Generation, halt nicht getätigt werden, weil das Geld dann nicht da ist. Also sowas wie ist die Straße aufgebaut, auf der der Bus fährt, den ich nehmen muss, weil ich noch keinen Führerschein habe, um zur Schule, zum Betrieb oder ins Studium zu kommen. Geschweige denn der Bus, der auf dieser kaputten Straße fahren soll, sitzt da jemand drin, der ihn fahren kann? Ist dafür noch Geld da? Fährt dieser Bus überhaupt? Oder die Schule oder die Berufsschule, so wie sieht die eigentlich aus? Das sind so ganz konkrete Dinge, da muss man Geld in die Hand nehmen. Da kann man nicht einmal bauen und dann verwest das so vor sich hin, sondern da braucht man Investitionen. Und die Schuldenbremse, die hindert aktiv auf eigentlich so allen ziemlich eben, ja, allen Ebenen, die man sich vorstellen kann, hindert diese Investitionen zu tätigen. Und die SPD sagt schon, ja, diese Schuldenbremse ist ein Problem, die muss weg. So, da habe ich einen 1:1 Überschnitt tatsächlich auch mit einer Juso-Forderung. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass sich tatsächlich ganz, ganz viele aus der SPD, unter anderem tatsächlich Olaf Scholz, mit dem ich wirklich Riesenprobleme an anderer Stelle habe, dazu aufgemacht haben, dass Abtreibungen in Deutschland entkriminalisiert werden sollen, also dass es keine Straftat mehr ist, wenn eine Abtreibung durchgeführt wird. Dann stelle ich mich dahin und sage, ja, das ist 1:1 Überschnitt SPD und Juso-Forderung. Und da gibt es immer wieder Momente und für mich zumindest auch immer noch genügend Momente, dass ich sage, ich sehe diesen Überschnitt.
Wo hast du ein Riesenproblem mit Olaf Scholz?
Naja, ich habe ein Riesenproblem, wenn ich mir anschaue, dass er als Kanzler eine Asyl- und Migrationspolitik zu verantworten hat, die meiner Ansicht nach nichts anderes mehr als Populismus ist. So. Also das kann ich freimütig sagen. Damit habe ich ein Problem. Und ich habe genauso ein Problem damit, wenn ich mir jetzt bei den ganzen Kanzlerkandidaturen anschaue. Da haben wir einen Robert Habeck, der saß in der gleichen Regierung mit drin, der ist da auch mit dran schuld. So. Da haben wir einen Friedrich Merz, der noch, also ja, der wirklich Populismus als zweiten Vornamen zu haben scheint, so. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Sozialdemokratie die Kraft ist, die dieses Spiel eben nicht mitspielt. Leider Gottes war es jetzt aber in der letzten Regierung so, dass das genauso war. Da habe ich dann auch ein Problem mit einem Olaf Scholz.
Ich höre auch immer wieder so komplett unterschiedliche Thematiken, vor allem im Wahlkampf, immer wieder die Thematik Migration. Und ich habe das Gefühl, Klima, das wäre ja eigentlich auch mal so ein Big Thing, was immer diskutiert wurde, ist jetzt irgendwie mehr im Hintergrund. Versucht ihr eigentlich noch, das Klima zu retten?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es einen super guten Punkt, den du ansprichst, weil das tatsächlich auch ein Punkt ist, den wir als Jusos immer stark machen. Wenn man tatsächlich eine humanistische Asyl- und Migrationspolitik machen würde, dann sind das nicht diese ganzen restriktiven Maßnahmen, sondern ist das präventiv zum Beispiel das Aufhalten der Klimakrise. Weil nämlich, wenn wir uns mal anschauen, was ganz viele KlimaforscherInnen sagen, dann wird die Klimakrise in den nächsten Jahren und Jahrzehnten der Nummer 1 Grund, warum Leute fliehen müssen. So. Und dann wäre es ja zum Beispiel auch aus so einer Erwägung einfach nur geboten, dass man konsequente Klimapolitik nach vorne stellt. Oder ein anderes Beispiel, was mich gerade super bewegt, wo man das auch nochmal aus klimapolitischer Sicht einfach bespielen muss, ist, wir sehen in NRW, aber auch in ganz Deutschland gerade, dass ein ganz, ganz massiver Abbau der Industrie droht. Also zum Beispiel ThyssenKrupp, ein großer Stahlhersteller, auch hier in NRW, hat vor kurzem angekündigt, dass da 11.000 Stellen in den nächsten 6 Jahren abgebaut werden sollen. Das sind Stellen, die das Potenzial hatten, dass in den nächsten Jahren da eine grüne Industrie wächst, nämlich grüner Stahl. So, die sollen jetzt gestrichen werden. Das heißt nicht, dass die Welt keinen Stahl mehr braucht, sondern das bedeutet, dass wenn er hier halt nicht grün hergestellt wird, dann wird er billig eingekauft, wo er unter schlimmsten Arbeitsbedingungen, unter schlimmsten klimapolitischen Bedingungen halt anderswo auf der Welt hergestellt wird. So, das ist auch null nachhaltig. Und das sind so Punkte, wo ich glaube, dass es ja mehr als angebracht wäre, dass alle wirklichen Parteien mal diesen Kampf gegen die Klimakrise nicht vergessen würden.
Wir haben hier gerade auch schon über die Wirtschaft geredet. Wir hatten jetzt bei Salon 5 eine Themenwoche unter anderem zu den Dönerpreisen gemacht. Das kommt ja auch bei den Jugendlichen häufig und ich sehe das sehr häufig auf Social Media. Wann ist der Döner wieder 3,50 Euro? Was ist da dein Statement?
Also, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, jetzt gleich. Ich wollte nämlich tatsächlich heute Abend mit einem guten Freund noch einen Döner essen gehen. Mir persönlich würde es gut passen, wenn es ab sofort gilt. Ich glaube, die ehrliche Antwort wäre, wenn wir Parteien in der Mehrheit haben, die tatsächlich auch genau auf solche Fragen gucken, und das werden niemals Faschisten sein. So. Und deshalb ist mir auch echt für die Bundestagswahl eine Sache wichtig. Egal wie frustriert man mit allen möglichen Parteien und allen möglichen Spitzenkandidaten ist, es kann niemals eine Lösung sein, Faschos zu wählen. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei, in der Faschos drin sind. So, das darf niemals die Wahl sein, weil die werden auf jeden Fall nicht dafür sorgen, dass der Döner auf 3,50 oder sogar noch niedriger fällt.
Kannst du mir dann im Gegenzug in drei Sätzen erklären, warum man die SPD wählen sollte?
Ich glaube, die SPD kann man gut wählen, wenn man der festen Überzeugung ist, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrer sexuellen Orientierung, von ihrem Geschlecht einen Wert an sich haben und dass wir uns eine Gesellschaft wünschen, in der genau das gelebt wird. Die SPD tatsächlich als die Partei, die nochmal einen arbeitspolitischen Schwerpunkt hat. Also wenn einen umtreibt, wenn man zum Beispiel Familie, Bekanntenkreis, Leute kennt, die in der Industrie arbeiten, vielleicht sogar bei Thyssen in NRW und die sich jetzt über ihre Zukunft Gedanken machen, so, dann ist die SPD die Partei, die da tatsächlich auch das Auge drauf haben muss. Und die SPD ist am Ende die Partei, in der wir Jusos auch immer dafür sorgen werden, dass die Kritik immer auch da sein wird innerparteilich. Mich persönlich überzeugt bei all meinen auch Struggles mit der eigenen Partei, dass ich weiß, hier gibt es Menschen, die sich organisieren, die immer darauf achten wollen, dass diese Partei ihre Geschichte nicht vergisst, als älteste Partei in Deutschland. Und deshalb würde ich schon auch sagen, wir Jusos sind auch ein guter, guter Grund, an die SPD zu glauben.
Als abschließende Frage, was würdest du gerne jungen Menschen, die möglicherweise jetzt bald auch das erste Mal überhaupt wählen dürfen, für die kommenden Neuwahlen mitgeben wollen?
Ich würde vor allem mitgeben wollen, dass es vollkommen okay ist, wenn man erstmal überfordert ist und sich fragt, wen kann ich wählen, und dass es auch sehr nachvollziehbar ist, wenn man frustriert ist über die aktuellen Umstände. Entweder weil man es selber vielleicht auf dem Konto oder auf dem der Eltern merkt, so, dass gerade echt auch viel, viel falsch läuft in Deutschland, oder weil man sich darüber aufregt, wie so politische Diskurse laufen, so. Das ist sehr verständlich. Aber diese Frustration darf uns nicht dazu bringen, dass wir vergessen, was für ein Privileg das eigentlich ist, dass wir wählen gehen dürfen. Viele Menschen dürfen das nicht, die teilweise Jahre und Jahrzehnte in Deutschland leben, aber nicht das Glück haben, eine deutsche Staatsbürgerschaft zu haben, so. Auf deren Rücken wird tatsächlich ausgetragen, wenn Rechte und Demokratiefeinde Wahlen gewinnen, so. Es ist tatsächlich deshalb super, super wichtig, dass alle, die das Wahlrecht haben, das auch wahrnehmen. Und wenn man sich unsicher ist und vielleicht auch niemanden in der eigenen Umgebung hat, der oder die irgendwo politisch aktiv ist, sich dann vielleicht auch mal hinzusetzen. Da muss man auch nicht alle Wahlprogramme für durchlesen, sondern zum Beispiel mal auf Social Media zu gucken, hey, für was stehen eigentlich die eigentlichen Parteien? Und meine Wahlempfehlung wäre am Ende vor allem, wählt, was ihr lustig seid, aber niemals Faschisten, wählt niemals die AfD.
Vielen Dank, Nina, für das Gespräch. Das Interview, was ihr gerade hört, liebe Salon 5-ZuhörerInnen, wurde bereits am 3. Dezember 2024 aufgenommen. Und wenn ihr mehr über die Bundestagswahl erfahren wollt, dann hört doch gern auch in die anderen Podcasts von uns rein oder guckt auf Social Media, auf TikTok oder Instagram unter Salon 5-Unterstrich vorbei. Nochmals vielen Dank, Nina, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, liebe Salon 5-ZuhörerInnen und dir natürlich auch, Nina. Tschüss!